Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute Morgen unter euch zu sein. Vor 6 Wochen rief mich Rudolf Benzel an und sagt: Günther, du hast dein Leben schon hinter dir, sag was. Da habe ich gesagt: Ja, was soll ich sagen? Da hat er gesagt: Hier ist das Thema. Was nützt es mir, bei Gott zu sein? Also ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre leben darf. Aber wie der liebe Bruder aus La gesagt hat, unser Leben ist ganz in Gottes Hände. Ja, was nützt es mir, bei Gott zu sein? Lohnt sich das, ein Leben in der Nachfolge? Rentiert sich das? Wir wollen kurz ein paar Gedanken investieren in die Frage der Rationalität. Viele von uns stehen noch im Beruf, ich habe ihn schon hinter mir, aber in meiner letzten Arbeitsstelle war rationales Denken sehr wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ein paar Gedanken machen. Was bringt es mir? Was sind rationale Menschen und was macht sie aus? Es sind Menschen, die analytisch und experimentell arbeiten, herangehen und werden laut einer Studie von Whole Brain Thinking, das bedeutet, dass man jede Gehirnwindung ausschöpfen soll, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Da wird herausgefordert, dass man dadurch Erfolg hat. Also die Problemlösungen solcher Menschen sind logisch und kognitiv. Die Entscheidungsgrundlage bezieht sich auf Zahlen, Daten und Fakten. Sie verlassen sich weniger auf das Bauchgefühl oder ihre Intuition. Als rational und vernunftgeleitet, zweckgerichtet werden Menschen bezeichnen, die berechnend sind, abwägend, analytisch. Ihre Entscheidungen sind logisch begründet. Rationalität wird gerade dann als Stärke angesehen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Nur wer abwägt, eine vernünftige Argumentation vorbringt und logisch denkt und handelt, kann in einem solchen Fall regelmäßig die besten Ergebnisse erzielen. Kennzahlen, Erfahrungswerte, Statistiken und die dadurch vorgegebenen Wachstum- und Gewinnaussichten machen eine Investition in ein Unternehmen attraktiv. Man soll schließlich etwas davon haben. Das heißt, aufgrund seiner Investition einen fetten Gewinn einfahren. Darf man mit solch einer Einstellung zu Gott kommen? Gelten die Prinzipien der Marktwirtschaft auch in unserer Begegnung mit Gott? Ist es nicht vermessen, überhaupt diese Frage dem allmächtigen Gott zu stellen? Lässt er es zu, dass wir diese Frage stellen: Herr, lohnt es sich, mit dir zu leben? Die Bibel sagt uns an vielen Stellen: Ja, das dürfen wir. Wir dürfen fragen: Herr, was ist das Ziel meiner Reise mit dir, meiner Beziehung mit dir? Was kommt dabei heraus? Umgekehrt, wenn Gott sich die Frage stellt, lohnt sich die Investition in uns Menschen, müsste er sagen: Leute, da müssen wir den Laden dicht machen. Er ließ sich alles kosten, damit wir etwas vom Leben haben. Er ließ sich das Beste kosten, damit wir nicht nur etwas, sondern alles vom Leben haben. Der Vers, der zu diesem Text uns gegeben ist, steht in Jesaja 61. Also der liebe Bruder aus La hat aus dem letzten Kapitel des zweiten Teiles des Jesaja-Buches, das ist das Kapitel 54, gepredigt. Das ist das sogenannte Deuteronom Jesaja, das Trostbuch für die zurückgekehrten Juden aus Babylon. Da zeigt Gott auf, dass es Trost gibt, Neuanfang, Hoffnung und Perspektive. Und dann sagt er, und der Bruder hat es uns gelesen, meine Wege sind höher, meine Pläne sind anders. Der Status am Ende des zweiten Teils des Jesaja-Buches war, dass sich die Hoffnungen noch nicht erfüllt hatten. Die Aussichten waren noch nicht geklärt. Der Tempel war noch nicht vollständig aufgebaut. Und das Fundament war weich geworden. Bei vielen glaubenden Juden damals war die Hoffnung am Schwinden. Aber das bedeutet nicht, dass Gott seine Verheißungen aufgibt und einen Schlussstrich zieht und sagt, das funktioniert nicht. Die Sünden des Volks, die immer noch da waren, waren der größte Bremsklotz in diesem Neuanfangsprozess. Also mitten in diesem dritten Teil des Jesaja-Buches, da werden die Verheißungen erneuert. Und offensichtlich war in Jesaja 61 eine wichtige Schnittstelle in den Verheißungen mit einem großen christuszentrierten Bezug. Denn vorhin haben wir von Nazareth gehört, als Jesus seinen Antrittsbesuch in seiner Heimatstadt Nazareth macht, einen Besuch in der Synagoge abstattet, wird ihm diese Schriftrolle aus Jesaja 61 gereicht. Damals war diese Schriftrolle schon 500 Jahre alt. Jesus steht auf, liest vor, setzt sich, gibt die Schriftrolle zurück und aller Augen waren auf ihn gerichtet. Denn das Kapitel 61 beginnt: Der Herr hat mich gesalbt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen zu heilen, Gefangene frei zu lassen. Es zeigt alles auf, was wir davon haben, wenn wir uns diesem Gott nähern. Was das Volk davon hat als Ganzes. Und der Prophet, es ist vermutlich eine zweite oder dritte Person gewesen, nicht Jesaja selbst, gibt im Vers 10 ein persönliches Lebenszeugnis. Die Antwort Jesu war: Heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Also mit Jesus ist Jesaja 61 Wirklichkeit geworden. Man kann jetzt diese Verse durchgehen und heute geht es zentral um den Vers 10. Was habe ich davon? Also während der Prophet prophetisch auf Jesus hinweist, Gottes Pläne wiederholt, Pläne der Befreiung, des Neuanfangs, aus Trümmern neue Gebäude machen, gibt er hier im Vers 10 ein persönliches Lebenszeugnis, was er, der Schreiber dieses Kapitels, davon hat, dass er diesem lebendigen Gott begegnet ist. Nämlich: Der Herr, im Herrn habe ich die Freude, meine Seele ist fröhlich in dem Herrn, meinem Gott. Denn, und jetzt kommt die Mitte des Verses, er hat mich mit Kleidern des Heils begleitet und mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt. Die Mitte des Verses. Und dann sagt er die Art und Weise, wie er das tut. Nämlich wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck und wie eine Braut, die alte Übersetzung sagt, die in ihrem Geschmeide prangt. Das ist etwas schwer verständlich für die junge Generation, aber die in ihrem ganzen Schmuck glänzt, ist vielleicht leichter verständlich. Drei Punkte in einem einzigen Vers in diesem Zeugnis, was der Prophet davon hat, dass er diesem Gott sein Leben anvertraut hat. Punkt 1, eine begründete Freude, die in die tiefste Tiefe seines Lebens geht, die in die Seele hinabsteigt. Zweitens, Ein Maßanzug für die Ewigkeit. Ein Maßanzug, ein Maßkleid für die Ewigkeit. Und das Dritte, Glück, das unbeschreiblich ist. Glück, das unbeschreiblich ist. Der erste Punkt, Freude. Wir haben ja Spaß an vielen Dingen, an Hobbys, vielleicht sogar am Beruf, das war bei mir der Fall. Man hat Spaß an dies, an das, an der Familie. Wenn man heute Morgen die Frage stellen würde, an was, was macht dir wirklich Spaß? Ich glaube, wir müssen unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Spaß und Freude. Spaß ist eher was Vorübergehendes, ist oft an Dinge, Erlebnisse, Beziehungen gebunden und kommt und geht wieder. Jeder von uns möchte ein kleines oder großes Stück Spaß haben. Einer Studie zufolge wollen 84% aller Deutschen Spaß haben. Dass nicht nur Peter Hane festgestellt hat, dass das Ende der Spaßgesellschaft mittlerweile gekommen ist, ich glaube, daran hat keiner von uns Zweifel. Freude erleben. Der Prophet begegnet diesem lebendigen Gott und obwohl die äußeren Umstände überhaupt nicht gut waren, da war noch keine Perspektive, da war im Umfeld des Volkes eigentlich keine Hoffnung. Und doch hat aus der Begegnung mit diesem Gott sich beim Propheten was verändert. Eine begründete Freude, die nicht oberflächlich bedingt ist, sondern wir merken in dem kleinen zweiten Teil, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Das, was uns ausmacht, ist unsere Seele. Unser innerstes Ich darf sich freuen, nicht gekoppelt an oberflächliche Erlebnisse. Und Gott gönnt uns auch den Spaß, bitte nicht falsch verstehen. Wir dürfen uns an einem Hobby freuen. Gott ist kein Spaßkiller, aber er möchte uns in die Tiefe, in einer von ihm geschenkten Freude führen. Und das hat man davon, wenn man ihm begegnet. In der Begegnung mit ihm erkennen wir zunächst den Zustand unserer Kleider. Und unsere alten Kleider passen nicht in Gottes neue Welt. Er muss also diese Neueinkleidung vollziehen, damit wir in seine Welt passen. Freude kannst du nur erleben in dem Herrn Christ. Das ist ein altes Lied. Der des Lebens Freudenspender und dein Retter ist. Echte Freude, bleibende Freude erleben wir in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und wie sehr sehnen wir uns nach Freude. Vielleicht durchleben wir so manche Trümmerfelder in unserem Leben. Vielleicht hat unser Leben Risse bekommen. Und es ist lange nicht alles Gold, was glänzt. Wir sehnen uns nach einer Freude, die bleibt und die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Es gibt eine ganze Anzahl von Stellen in der Bibel, die trotz widrigster Umstände Freude im Herrn versprechen. Ein markantes Beispiel steht in Nehemia 8, Vers 10. Im Hören auf das Gesetz, auf das Wort Gottes, hat das Volk seine Sündhaftigkeit erkannt. Es war niedergeschlagen und deprimiert. Und Esra und Nehemia riefen dem Volk zu, bekümmert euch nicht. Sie haben die Sünde jetzt nicht schön geredet, aber sie haben den Blick auf das Zentrale gelenkt. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Merken wir was? Auch wenn wir unser Unvermögen, unsere Sündhaftigkeit erkennen, will er uns Freude schenken. Freude ist ein Stück Lebenskraft, die uns weiterhilft, auch schwierige Lebensphasen auszustehen, durchzustehen. Jeder von uns trägt eine Last, der eine mehr, der andere weniger, je nach Lebensphase. Gott möchte uns neu erfüllen mit dieser seiner Freude. Im Psalm 16 schreibt David: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Merken wir etwas? Freude nicht auf einen Champions League-Sieg begrenzt, nicht auf ein Hurra vom FC Freiburg, die leider das Finale verloren haben, sondern Freude, die ewiglich in der Gegenwart Gottes zu finden ist. Ich darf Freude haben. Der Prophet sagt hier: Ich habe Freude im sechsstelligen Bereich. Das bedeutet Freude im Überfluss. Das Zweite, das Zentrale, ist der Grund dieser Freude. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ab und zu kaufe ich mir auch mal neue Kleider und dann nehme ich meine Frau mit. Zu meinem runden Geburtstag habe ich gesagt: Frau, ich brauche einen neuen Anzug. Wir fuhren nach Karlsruhe und da sah ich den Anzug. Die Dame, die mich da bedient hat, sagte in einem verkaufsfördernden Lächeln: So gefallen Sie mir wirklich richtig gut. Meine Antwort: Liebe Frau, Sie kommen zu spät. Die war ganz perplex. Sie kommen zu spät, das hat mir meine Frau vor 35 Jahren gesagt. Und damit, das war's. Ich habe den Anzug dann trotzdem gekauft. Wir brauchen neue Kleider. In der Begegnung mit Gott möchte er uns seine neue Kollektion vorstellen. Und das ist nicht ein Anzug von Giorgio Armani oder ein gestyltes Modelkleid von Chanel, nicht edles Tuch oder flauschiger Tüll, sondern es ist ein Anzug, ein Kleid, das man so nicht kaufen kann. Es ist auch keine neue Mode, denn Mode ist oft dem Zeitgeist unterworfen, sondern es ist das göttliche Kleid, das uns für Zeit und Ewigkeit gerecht spricht. Er will uns neu einkleiden. Und gerade im letzten Teil vom Jesaja-Buch gibt es ein nationales Bußgebet, wo das Volk bekennt, unter anderem: All unsere eigene Gerechtigkeit, also diese Selbstgerechtigkeit, ist wie ein beflecktes Kleid und taugt nicht in Gottes Gegenwart. Wir müssen neu eingekleidet werden. Jesus möchte uns so einkleiden, dass wir dem allmächtigen Gott überhaupt begegnen können. Wenn ich das recht gespeichert habe, war im letzten Jahr eine Hochzeit in Schwarzach. Und bei einer Hochzeit, wir machen jetzt mal einen kurzen Ausflug in eine riesige Hochzeitsgesellschaft, und es ist eine Zeit der Freude, der Begegnung, des Feierns, Essen, Trinken, bis der Bauch spannt. Und es ist, wie die Bibel uns erzählt, das Fest der Feste, das große Hochzeitsmahl. Der Gastgeber selbst, der Hausherr, geht durch die Saalreihen, begrüßt die Gäste und sagt: Schön, dass du da bist. Vielleicht könnt ihr jetzt heute Morgen euch mal zu eurem Nachbarn umdrehen und einfach diesen kurzen Satz sagen: Schön, dass du da bist. Sag's mal. Es gehört zu Gottes Willkommenskultur. Das haben wir in der Jahreslosung hier. Er will uns nicht abweisen, sondern er heißt uns herzlich willkommen. Gott geht durch die Reihen, freut sich, dass die Gäste gekommen sind, und dann bleibt er bei einem einzigen Gast stehen, der gemeint hat, ohne ein ordentliches Gewand, um das Wichtigste vor Gott zu dieser Hochzeit zu erscheinen. Er ist auf eine Hintertür in diese Gesellschaft eingeschlichen. Und Gott fragt ihn und sagt: Mein Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Und wir merken etwas. Unser eigenes Kleid ist nicht tauglich in Gottes Augen. Es wird nicht akzeptiert und nicht toleriert. Auch nicht so schlimm. Es geht jetzt hier nicht um Tuchqualität, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, mit welchem Kleidern des Heils habe ich mich zu Lebzeiten begleiten lassen. In welchem Laden bin ich gegangen und habe mir ein Kleid ausgesucht oder einen Anzug? Seit über 50 Jahren komme ich immer wieder gern an den Neckar. Und mit meiner Frau Helene, sie lässt Grüße ausrichten, ist heute leider verhindert, gehen wir immer wieder nach Eberbach. Dort gibt es in einer Seitenstraße ein kleines Herrengeschäft, Modegeschäft. Das Modegeschäft heißt Mut. Und meine Frau weiß genau, wenn wir nach Eberbach gehen, biege ich immer in diese Gasse ab, stehe am Schaufenster und stelle mir vor, ob das Hemd, das Jackett mir wohl auch stehen würde. Ich habe dort noch nie eingekauft, war bestimmt schon 20 Mal vor dem Laden gestanden. Gott lädt uns ein. Seine Tür ist offen. Er möchte uns neu einkleiden mit einem Gewand für die Ewigkeit, wo er zu uns sagen kann: Du bist herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Welch eine Perspektive in einer Zeit der Perspektivlosigkeit, wo Menschen auch hier in Deutschland Angst haben, wie alles weitergehen wird. Lass dich anziehen von diesem neuen Kleid. Meine gläubige Mutter, die im Sterben liegt, hat uns als Kind dieses Gebet beigebracht, wo ich jetzt den zweiten Punkt schließen will. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Merken wir etwas? Das ist das Kleid, Christi Schmuck und Ehrenkleid, dieses Blut Christi. Das ist der Stoff, aus dem die Ewigkeit gemacht ist. Das Opfer für uns, das Lösegeld, das diese neue, vor Gott gültige Kollektion ermöglicht hat. Ein drittes und letztes. Wir haben Glück, das unbeschreiblich ist. Der Prophet sagt, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck und eine Braut, die in ihrem Schmuck prangt oder glänzt. Für den schönsten Tag des Lebens, für diesen Höhepunkt und Anfang der ehelichen Liebe, nimmt der Prophet dieses Beispiel auf. Den Bräutigam durch den priesterlichen Kopfschmuck, der die Verantwortung übernimmt für seine anvertraute Braut und auch sorgen will für das ganze Leben und die Braut, die durch ihren Schmuck, durch ihr So-Sein, ihrem Mann ganz gefallen will. Der schönste Tag im Leben ist nur der Anfang. Es geht ja weiter durch Höhen und Tiefen. Und dieses Wissen, dass wir einander geschenkt sind in einer Ehe, und wenn man das jetzt weiter transformiert, weiß das ja auch ganz besonders, es kommt im Kapitel 64 dann zum Tragen oder schon ein Kapitel weiter, dass Gott der Bräutigam ist und die Gemeinde, das Volk, die Braut sein soll, zwei Liebende, die am schönsten Tag des Lebens vereint werden sollen. Welch ein Glück, welch eine wunderbare Sache. Die Zeit des Wartens hat ein Ende. Die Zeit der Erfüllung ist angebrochen. Das bedeutet Hochzeit. Und ich möchte euch jungen Leuten Mut machen. Habt Mut zur Ehe. Viele scheuen sich, viele sind, nicht alle, aber manche sind beziehungsunfähig geworden. Sie haben Angst, dass es schiefgehen kann. Fasst einen Entschluss, die Liebe im Mittelpunkt, die Kraft auch, einen Weg gemeinsam zu gehen. Das ist ein besonderes Geschenk. Und es soll uns Zeiten der Erfüllung geben, wo wir das Glück kaum fassen können, dass wir füreinander da sind. Wir merken, der Prophet ist erfüllt von dieser Heilsfreude, auch von dieser Heilsgewissheit, dass es weitergeht, von diesem Bild der Gemeinde und dem Herrn. Lohnt es sich, mit Gott zu leben? Ich möchte sagen, in jedem Fall. Die Jünger fragen, Petrus fragt im Kapitel 19 im Matthäusevangelium: Herr, wir haben alles verlassen, unseren geliebten Fischerberuf, zum Teil auch die Familie, zum Teil die Freunde. Was springt für uns dabei heraus? Jetzt könnte man meinen, dass Jesus sagt: Leute, es geht euch gar nichts an. Schämt euch. Und was sagt Jesus? Wahrlich, ich sage euch, wer Häuser, Mutter, Vater, Geschwister, Besitz, Beruf verlässt um meinetwillen, der wird es wiedererhalten. In anderer Form. In Form von Familie, in Form von was auch immer. Den Jüngern sagt er, dass sie auf 12 Thronen sitzen werden, zu Gericht in der Ewigkeit. Nicht unbelohnt. Was kommt dabei heraus? Ich denke, Petrus war beschämt und er hat gemerkt, auch auf die Frage an anderer Stelle: Habt ihr je Mangel gehabt? Nein, niemals. Ich möchte Mut machen, vielleicht von Neuem diesem Gott zu vertrauen. Einmal auch selbstkritisch zu prüfen, habe ich diese Kleider des Heils angezogen? Spricht das Blut Jesu mich gerecht vor den Augen des himmlischen Vaters? Dann können wir mit froher Gewissheit in die Zukunft gehen. Bei ihm ist Glück, das unbeschreiblich ist. Amen.